Willkommen beim Machercast, dem Podcast vom Service Rebell und Host Christoph Krause. Und los geht's. Frisch angerichtet für alle digitalen Macher und Vordenker aus Handwerk, Mittelstand und Digitalisierung.
Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom Machercast. Ich bin heute in Leipzig. Leipzig ist, glaube ich, ziemlich unterbewertet. Die ganzen Berliner fallen jetzt hier ein. Und ich glaube, in Leipzig gibt es eine ganz gute Szene an Start-ups oder Unternehmen, die sich um digitales Handwerk kümmern. Und ihr seid zwei davon. Wir fangen vielleicht mit dir an. Eigentlich ein interessantes Handwerk. Eigentlich sind es ja sogar zwei Handwerke, wenn man so will. Nämlich Spielplätze bauen und irgendwas mit Solar. Aber stellt euch doch einfach mal kurz vor und du fängst an.
Ja, mein Name ist Christian Veit. Ich bin Unternehmer, mehrfacher Unternehmer. 2011 angefangen mit meiner Selbstständigkeit. Habe zwei Unternehmen im Handwerk. Das heißt, wir haben ein Unternehmen, das baut öffentliche Kinderspielplätze. Mhm. Und das andere Unternehmen baut oder installiert PV-Anlagen. Genau. Kann unterschiedlicher gar nicht sein.
Kann es nicht, genau. Aber die Prozesse sind vielleicht ähnlich. Ne? Ich muss bei dem einen was installieren, bei dem anderen was installieren. Das eine ist vielleicht ein bisschen langfristiger in der Installation und schwieriger und komplexer, wie die Solaranlage vielleicht etwas einfacher ist. Was machst du?
Also ich bin Stefan Honni, hallo. Und ich bin Bauingenieur, studiert, hier in Leipzig studiert, vor ja, fast 20 Jahren ein bisschen weiter. Und habe dann damals auch schon Bauinformatik mit studiert und bin eigentlich seitdem immer so ein bisschen in der Informatik, in der Programmierung immer unterwegs. Was kann ich in meinem Beruf ein bisschen besser machen durch Programmierung, durch Automatisierung?
Das ist ja eigentlich eine gute Kombi, die uns im Handwerk eigentlich fehlt. Und die meisten, die wir im Handwerk haben, sind Handwerker, echte Handwerker, die leben Handwerk. Aber so mit Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Software haben sie eigentlich wenig zu tun. Also eigentlich ein gutes Team, sich irgendwie zusammenzuschließen und jetzt auch noch den Planungskosmos drin zu haben. Im Spielplatz muss ich planen, Solaranlagen muss ich auch planen. Da entstehen Planungsdaten, da entstehen Kommunikationsdaten und ich glaube, das könnte vielleicht der Grund gewesen sein, warum ihr ja dann irgendwann gesagt habt, ja, Handwerk ist okay, das haben wir, aber das sind ja vielleicht Probleme. Welche Probleme gab es, dass ihr gesagt habt, wir gründen einfach was Drittes? Wie war das?
Also, wir hatten nie vor, eine dritte Firma zu gründen. Also ich war mit den zwei Firmen schon gut beschäftigt. Also ich muss erst mal recht geben, das sind zwei völlig unterschiedliche Tätigkeiten, die ich da ausführe, aber die grundlegenden Prozesse, die ich habe, die sind gleich. Und die sind auch bei allen Handwerksbetrieben gleich. Genau. Es ist egal, ob ich Maler bin, Tischler bin oder Maurer. Jeder fängt an mit einer Anfrage. Ich kalkuliere ein Angebot, schicke das raus, muss Einkäufe tätigen, muss das Ganze ausführen. Ja. Und am Ende des Tages schreibe ich meine Rechnung.
Muss dokumentieren, ne?
Genau.
Genau. Und dann kommt das.
Bei der Fassungs- und Eingangsrechnung hat auch jedes Unternehmen. Ja. Und bei mir war damals die Schwierigkeit, dass ich als Einzelkämpfer hatte ich angefangen. Ja. Ich musste mich mit niemandem abstimmen. Ich war es gewohnt, alles selber zu entscheiden. Aus dem Bauch heraus, ja. Die linke Hand wusste, was die rechte macht. Und ich habe das gut gemacht. Deswegen bin ich auch gewachsen und hatte die Möglichkeit, Mitarbeiter einzustellen. Ja. Und das ging relativ flott. Ja, also ich bin innerhalb von 2 Jahren von einer One-Man-Show auf 30 Mitarbeiter gewachsen.
Außer.
Ja. Ja. Und ich war dann plötzlich ein Jahr später bei über 100 Mitarbeitern. Also ich war auch gezwungen, mir Gedanken zu machen. Also ich musste jemanden einstellen fürs Büro. Hatte ich vorher nicht. Und damit fing neue Probleme an. Das heißt, ich musste erstmal lernen abzugeben und ich musste auch mich selber hinterfragen. Also ich musste die Dinge, die ich vorher im Alltag einfach spontan entschieden habe, ich musste das mal niederschreiben. Okay, wie entscheide ich eigentlich? Also was sind die Prozesse, wie sind die Grundlagen, damit ich das meiner Kollegin auch mitgeben kann? Weil sie konnte mir nur so mich entlasten. Anders wäre das nicht gegangen. So, das heißt, sie sollte an das Telefon gehen, sie sollte Fragen beantworten, sie sollte Aufträge annehmen. Das geht nur, indem sie weiß, in welchem Rahmen sie sich da
bewegen kann.
Genau. Genau. So, das war eine große Herausforderung. Und mein Ziel war es damals, vielleicht weil ich ein bisschen geizig bin, mein Ziel war es, dass ich vermeide, jemanden dafür zu bezahlen, dass der Daten von irgendwelchen Schmierblättern
überträgt,
in eine Software überträgt oder vielleicht von einem Softwareprogramm in das andere. Das wollte ich einfach nicht. Also habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das so zu gestalten, dass man die Daten, die man braucht, bereits beim Beginn des Prozesses aufnimmt und die dann durch die ganze Prozessphase bis hin zur Abrechnung einmal mitnehmen kann, dass ich sie eben nicht nochmal anfassen muss. Das war aber nicht so einfach, weil damals 2017, da gab es noch keine KI, da gab es auch noch keine tolle Cloud-Software für Handwerker. Da war ich so ein bisschen gedanklich ein paar Schritte voraus, wurde dafür auch ausgelacht, ja, von den IT-Häusern. Ja, die Schnapsidee, das klappt nie, keine Chance. Und ich habe aber nicht locker gelassen. Und habe mich dann auf die Suche gemacht nach jemandem, der mich versteht. So, und so habe ich Stefan kennengelernt.
Ja.
Was hast du damals gedacht, als er ankam?
Ja, also für mich war das ganz klar. Dein Ziel war für mich total verständlich und total logisch, weil das war so mein täglich Brot, was ich vorher schon gemacht habe. Aber dass dann halt ein Handwerker das schon mal verstanden hat, dass es so die Richtung gehen kann und dass die Daten, wenn die einmal da sind, für alle verfügbar sein können, dass man das so transparent wie möglich gestaltet und Suchanfragen. Also das war schon dann ein bisschen ein anderer Handwerker, weil ich kannte die halt nur mit ihrem Zettel und mit ihrer Kiste und mit ihrem Telefon. Und glaube, er ist dann ins Büro gekommen. Der ganze Monitor war mit Post-its drumherum zugepflastert. Also überall lagen Notizen, überall lagen Zettel und das sind halt so diese Informationen, die du halt nur im Büro dann hast. Also ich muss da nochmal schnell ins Büro, das steht auf dem Zettel, der liegt da hinter dem Schreibtisch. Da war schon klar, dass da viele Informationen einfach falsch gespeichert sind, in dem Sinne, dass die halt analog gespeichert sind und dass die für viele Mitarbeiter halt interessant sind und halt verfügbar sein müssen. Ja.
Mit welchem Prozess habt ihr denn damals begonnen? Also wo habt ihr so gestartet? War es dieses, ich nehme diesen Kundenauftrag irgendwie an oder wie ging das los?
Zuerst war es die Zeiterfassung.
Ja, okay.
Und die Zeiterfassung, das mag jetzt vielleicht banal klingen, aber für die Zeiterfassung brauchst du erstmal alle deine Mitarbeiter im System. Alle deine Mitarbeiter brauchen irgendwie ein Passwort, einen Zugang, vielleicht dann noch ein Geburtsdatum, vielleicht noch ein Eintrittsdatum, vielleicht ein Arbeitszeitmodell. Und dann ging das schon los, dass man denkt, Zeiterfassung ist ja ganz einfach, Start, Ende, fertig.
Von wegen.
Aber dann vielleicht im Hintergrund noch einen Urlaubsplan und noch eine Abwesenheit und eine Krankmeldung. Und da ist eigentlich so eine ganz banale Zeiterfassung, wenn man es ordentlich macht, schon wieder eine ganz schön komplexe Aufgabe, wo sehr viele Zusammenhänge auch bestehen. Wer gibt's frei? Wer darf, wie lange darf ich überhaupt in der Vergangenheit erfassen? Darf ich in die Zukunft erfassen? Darf ich nur mal 12 Stunden am Tag arbeiten? Muss ich die Ruhezeit dazwischen einhalten? Was ist mit der gesetzlichen Pausenregelung und so weiter? Also das.
Hier ist Bürokratie fürs Handwerk, aber wenn ich es einmal eingetragen habe und hinterlegt habe, dann wird es ja wieder einfach, ne? Weil da muss ich dran denken, das Ding macht das automatisch. Also es ist schon ein guter Gedanke, diese Bürokratie sozusagen wegzupacken in so kleine Datenpakete und dann läuft halt so eine Software einfach vor sich hin. Ne?
Ja. Und halt auch wichtig für den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin an sich, dass die Software diese Rechtssicherheit ein bisschen bietet, dass man, wenn dann der Zoll wirklich mal um die Ecke kommt, sagen kann, hat er dieses Klump für mich erledigt, Pausenregeln sind eingehalten, Ruhezeiten sind eingehalten. Weil, ich glaube, das ist das mal, ne? Dass der Zoll kam und jetzt was
entsteht. Ja. Ich habe eine Steuerberaterin damals angesprochen, sie ist aus allen Wolken gefallen, da ging es um Phantomlohn. Heute für mich selbstverständlich, damals wusste ich das nicht und meine Steuerberaterin auch nicht.
Ich wüsste es auch nicht, was ist der Phantomlohn?
Ganz verrückt. Wenn ein Mitarbeiter sich krank meldet, hat der Anspruch auf die durchschnittlichen Zusatzleistungen, wie Zuschläge beispielsweise, der letzten 3 Monate. Das heißt, ich muss immer 3 Monate zurückschauen, wie viel Zuschläge hat er bekommen. Nachtzuschlag, Wochenende, Schlechtwetter, was auch immer. Und er hätte jetzt in der Krankheit, hat er nicht die Chance gehabt, diese Zuschläge zu verdienen, weil er krank war. Und ich muss den Mittelwert bilden und das weiß kein Handwerker.
Ja, weiß das.
Sorry, ich habe mich da auf die Steuerberaterin verlassen. Ich wurde dafür doll abgestraft und habe gesagt, das passiert mir nie wieder. Und deshalb haben wir damals auch bei der Zeiterfassung dafür gesorgt, dass das Arbeitszeitschutzgesetz direkt eingehalten wird, hinterlegt ist. Und das ist total toll, weil es gibt ja ein Regelwerk. Es ist ja, auch wenn es anstrengend ist, aber in Deutschland ist nun mal alles geregelt. Das heißt, ich nehme das Regelwerk her und Stefan hat mir dabei geholfen, es so zu programmieren, dass der Mitarbeiter gar keine Chance hat, Fehler zu machen. So, wir mussten natürlich stark an der Praxis arbeiten, weil Handwerk, es gibt ganz viele Ausnahmen. Und da haben wir die Mitarbeiter mit ins Boot genommen und da haben wir, wir probieren das zusammen aus und wir sind immer an eine Grenze gekommen. Ja, an eine Situation gekommen, das haben wir nicht berücksichtigt. Dann haben wir es wieder behandelt und so haben wir uns von einem Flaschenhals zum nächsten quasi lang gehangelt. Und am Ende des Tages, nach einer gewissen Zeit, war das Thema durch. Dann war es durchautomatisiert. Die Mitarbeiter wussten, was zu tun ist. Die Zeiterfassung war extrem einfach. 2 Knöpfe drücken, der Rest lief automatisch, weil es geregelt war.
Genau, und weil die Prozesse halt stimmen. Das ist vielleicht schon mal eine gute Idee, sozusagen an mit den Mitarbeitern, mit den Prozessen etwas anzupassen und nicht einfach Software nehmen, oben drauf klatschen und sagen, wird schon irgendwie funktionieren. Ja. Wird es nicht.
Unbedingt.
Weil, wie du richtig sagst, Handwerk sehr komplexe Abläufe dann doch mal hat in den rechtlichen Situationen unterstützt. Dann habt ihr damit gegründet, sozusagen weitergemacht. Auf deinem T-Shirt steht das gesamte Büro, das gesamte Unternehmen eigentlich sozusagen in der Hosentasche. Und das ist ja eigentlich Handwerk. Handwerk hat das irgendwie alles dabei. Sitzt mal im Auto, ist mal beim Kunden, ist auf der Baustelle, ist überall im Baumarkt, wo es halt so unterwegs ist. Was war dann diese Weiterentwicklung? Also mit dem Prozess habt ihr begonnen. Aber eigentlich habt ihr ja dann den kompletten Prozess irgendwann abgebildet. Ja, und wenn man jetzt auf diese Lösung guckt, ne, dann wundert man sich, wenn man das erste Mal drauf guckt, doch wie umfänglich das ist und doch aber wie einfach die Prozesse gemacht sind in der Oberfläche. Fand ich erstaunlich, dass man doch diesen komplexen Prozess so einfach übersetzt. Wie seid ihr dann fortgegangen? Was hat jetzt sozusagen dieser Gesamtprozess für eine Lösung?
Wir haben über mehrere Jahre einfach weitergemacht. Mhm. Es hat Spaß gemacht. Also wir haben wirklich Blut geleckt, weil wir hatten das erste wegdigitalisiert und plötzlich hatten wir freie Kapazitäten. So, und die haben wir natürlich gleich wieder reinvestiert und haben den nächsten Bereich genommen. Und wir haben nach drei Jahren, haben wir bis zum Eiskratzer bei mir im Auto alles digitalisiert. Okay. Und das ist kein Witz. Ja. Also wir haben erstmal alle Wertschöpfungsprozesse und Unterstützungsprozesse, die man so hat, also sprich Angebote schreiben, Rechnung schreiben, Leistungs-, also Aufmaße, ja, dass die Abrechnung, gerade Abschlagsrechnung, die sehr komplex werden können, dass die automatisiert passieren, ja, dass der Mitarbeiter auf der Baustelle direkt das Aufmaß macht, ja, was habe ich für Leistungen jetzt erbracht, das auch täglich,
tägliche Dokumentation versus Abrechnung.
Genau, ja. Bilder hochgeladen, die Wetterdaten wurden automatisch gezogen, dann wusste das System, okay, der hat sich eingeloggt, der hat die Materialien aufgemessen und so ist dann da automatisch daraus ein Bautagebuch entstanden. Mhm. Also die ganze Dokumentation war fast automatisch. Mhm. So. Und es hat der eingetragen, der sowieso dokumentieren musste. Und am Ende des Tages habe ich das Big Picture gehabt und das ging dann immer weiter, so dass ich sogar die Abrechnung automatisieren konnte. Also meine Kollegin im Büro hatte immer in Echtzeit gesehen, welche Leistungen sind erfolgt, sind bereit für die Abrechnung und konnte mit mehr oder weniger einem Klick eine Abschlagsrechnung.
Ja, Abschlagsrechnung.
Genau. Und wir haben dadurch auch den Überblick nicht verloren, auch wenn es 20 Abschlagsrechnungen waren. Und es hat uns wieder neue Zeit gewonnen. Dann ging es weiter, also die Probleme wurden immer kleiner, ja, aber wir haben nie aufgehört, die anzugehen. Und da kam es auch dazu, dass wir unser komplettes Werkzeug digitalisiert haben. Jeder Schraubenschlüssel, jeder Akkuschrauber war bei uns digitalisiert. Wir haben dann einfach, ich bin zu Stefan, ich sage, Stefan, wir verlieren ganz viel Werkzeug auf der Baustelle. Ja, wir waren immer so 15, 20 Mann auf einer Baustelle.
Ein typisches Phänomen im Handwerk.
Ja, das kann auch mal sehr chaotisch vorgehen, insbesondere wenn viele verschiedene Gewerke auf der Baustelle sind. Und entweder kommt mal einer weg mit Absicht, weil den jemand eingesteckt hat, aber oftmals vergesse ich es einfach. Ja, das liegt irgendwo, denk nicht mehr dran, das merke ich erst auf der nächsten Baustelle. Dann ist aber zu spät.
Es braucht.
Dann ist er weg, genau. Und wir haben damals richtig viel Geld ausgegeben, wir waren über 100 Mitarbeiter. Also ich war bei Wirt und den großen...
schon Premium-Kunde.
Premium-Kunde, genau, weil ich quasi schon Abo... Ach, Handwerkzeuger. Und sag, wir müssen das digitalisieren. Ja. Ja, so dass wir eine digitale Werkzeugkontrolle machen können. Weil die haben das Telefon sowieso alle immer in der Hosentasche. Keiner verlässt das Haus ohne sein Smartphone.
Ja.
Genau. Und dann hatte Stefan mit seinem Talent es geschafft, das so zu bauen, dass es wirklich einfach intuitiv zu bedienen ist. Wir haben überall QR-Codes rangeklebt. Also wenn ich ein neues Werkzeug anlege, wird automatisch ein QR-Code erzeugt. Kein großes Kino, Etikettendrucker, draufgeklebt, fertig. Hab das einem Fahrzeug, einem Team, einer Werkzeugkiste zugeordnet. Und dann konnte ich die Werkzeugkiste oder das Fahrzeug abscannen und habe den ganzen Inhalt gesehen. Auch den Eiskratzer. So, warum habe ich das gemacht? Ich hatte damals kein eigenes Fahrzeug. Wir hatten alles Poolfahrzeuge. Und ich habe mir immer das genommen, was gerade da war. Wie gesagt, ich war geizig. Mhm. So, also ich habe mir da kein
extra Jahr geholt.
Ja, genau. Ich habe mir das genommen, weil es stand immer eins rum. Ja, ja. So, und das habe ich mir dann genommen. Ja, aber ich war spät dran, musste zum Termin, steig ein, Tank leer. Scheibe zugefroren, Eiskratzer weg. Mhm. So, das war typisch. Genau. Mhm. Wieder ein Problem. Das war ein kleines Problem, aber ein nerviges. Mhm. Stefan, müssen
wir direkt gelöst. Digitalisieren.
Genau. Ja. Hat funktioniert, tatsächlich.
Aber mein Lieblingsbeispiel, was er wirklich da erstmal Klick gemacht hat, war das mit den Akkuschraubern von Bosch.
Ja.
Okay.
Wir hatten, also jetzt mehrere Akkuschrauber von Bosch, die waren alle gleich, die sahen alle gleich aus, alles gleiches Fabrikat. Und der eine ging immer nach 3 Monaten kaputt.
Okay.
Das war immer einer, der nach 3 Monaten kaputt ging. Und da konnte man dann halt im System erkennen, okay, lass mal gucken, QR-Code dran, was sind das für eine Bestellung, was sind das für eine Seriennummer. Und dann stellte sich heraus, dass diese eine Seriennummer mit dieser gewissen Zahlenkombination hinten, na, da wurde der Motor in China hergestellt, bei den anderen in Sachsen. Ja. Und dann konnte Christian halt bei der nächsten Bestellung sagen, aber bitte.
Wir wollen die Charge mit Sachsenmotor.
Genau.
Ja, ist interessant. Ja. Also das könnte doch sprich wieder dafür, wenn ich mal Daten habe, dann sehe ich auch plötzlich was. Ja. Also dann löse ich nicht nur ein Problem, sondern jetzt habe ich Daten, jetzt kann ich auch ein bisschen Druck ausüben und sagen, guck mal hier, das scheint ja ein nicht ganz so gutes Produkt zu sein. Aber es ist ein guter Ansatz, so zu denken. Da hätte ich eine Frage. Du bist natürlich jetzt Fan davon und willst es. Ne? Vielleicht, du hast schon 2-mal geizig gesagt in diesem Podcast. Ja. Also ich glaube, das ist dieses Unternehmerische, da wird es erstmal hingeguckt. Aber wie nimmst du denn diese Mitarbeiter mit und vielleicht auch die, die sagen, wird, ich soll das eins, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, mein Freund. Ja? Wie hast du die Leute dazu gekriegt, diese Daten anzureichen und mitzumachen auf diesem Weg? Wir machen das und wenn wir es alle machen, dann haben wir auch alle Daten und dann haben wir alle was davon. Wie hast du das gemacht?
Das war recht intuitiv. Bei mir war die Herausforderung mit der Firma Wadigi, Spielplatz, bin ich ein zertifiziertes Inklusionsunternehmen. Okay. Das heißt, ich habe zu dem Zeitpunkt, hatte ich, glaube ich, 4 schwerbehinderte Menschen beschäftigt. Ja. Und die war zum Teil auch kognitiv sehr stark eingeschränkt. Ja. Also die konnten zum Beispiel nicht lesen und schreiben. Okay. Und ich wollte die auch mit einbeziehen. Mhm. Und das war auch, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, weil mein Ansatz war immer, alle zu integrieren. Mhm. Nicht nur das Büro oder die Vorarbeiter, alle. Von der Reinigungskraft bis zum CEO. Alle müssen da rein. Und auch die vielleicht eine Einschränkung mitbringen. Mhm. Das waren tolle Menschen, tolle Mitarbeiter. Ja. Und die haben mir geholfen, das System, oder uns beiden geholfen, das System besser, intuitiver zu machen, weil wir mussten mit denen sprechen. Mhm. Weil die konnten nicht lesen. Und ich wollte aber, dass die sich auf die Baustellen vorbereiten können. Und da haben wir die mit einbezogen und haben die gefragt, was stört, oder wo hapert's? Mhm. Was müssen wir tun? Genau. Mhm. Die waren natürlich am Anfang sehr schüchtern. Ja? Klar. Aber die haben gemerkt, dass wir die wirklich ernst nehmen. Mhm. Und die haben auch gemerkt oder gesehen, dass wir die Dinge, die angesprochen haben, Stück für Stück umgesetzt haben. Mhm. Und das hat die natürlich auch angefixt. Mhm. Ja, dann waren die mutiger und hatten dann immer mehr Ideen. Manchmal waren Schnapsideen dabei. Aber oftmals waren halt auch gute dabei. Ja. Da hätten wir nie hingedacht. Ja, okay. Weil wir selber persönlich den Schmerz gar nicht haben. Weil
wir nicht Menschen mitnehmen. Ne? Genau. Ja. Keine Angst davor haben.
Leitprinzip ist auch, Software soll helfen, statt zu komplizieren. Ja. Und der Vorteil bei den...
Trifft leider auf wenige zu, muss man sagen.
Bei den Inklusionsmitarbeitern war halt, denen wurde in der Zeiterfassung automatisch vorgeschlagen, welches Projekt für die Kostensteller, weil das war durch den Dienstplan schon vorgegeben und das
müssen nicht selber klicken,
einfacher gefallen, dann in eine Zeiterfassung zu machen, weil früher auf einem analogen Stundenzettel mussten die halt diese Kostenstellennummer reinschreiben oder die Projektnummer reinschreiben. Da wüssten die gar nicht so richtig, was ist jetzt die Kostenstellennummer und so. Und dadurch, durch dieses geleitete Zeiterfassungssystem konnten die schneller und sicherer ihre Zeit erfassen und hatten dadurch auch mehr Spaß dann damit. Ein bisschen einfacher gefallen, als einen Zettel auszufüllen. Ja. Die musste ja den Zettel dann ja auch mit ins Büro bringen, weil sonst war er ja weg.
Ja. Das war ein großes Trauerspiel am
Dienst. Das glaube ich. Jetzt ist es ja so, wir haben uns vor der Tür schon ein bisschen drüber unterhalten, dass wir genau dieses Thema 10 Jahre gemacht haben. Also wie baue ich richtige digitale Prozesse im Handwerksunternehmen? Wie nehme ich die Menschen mit? Wie mache ich Change? Ja? Wie kriege ich dann ein Tool an Start? Und jetzt plötzlich seit einem Jahr werden wir nicht mehr zu diesem Thema angerufen. Wir werden auch nicht mehr zum Thema Robotik, 3D-Druck, alles, was wir Tolles machen, sondern nur noch zum Thema KI. Und ich habe so diese leichte Befürchtung, dass das Handwerk, also die große Masse im Handwerk, die eben noch nicht so digital ist, und wir sprechen davon 80%, müssen wir einfach so ehrlich sein, ja, jetzt plötzlich denkt, na warte mal, ich habe die letzten 6 Jahre, 7 Jahre da nicht so viel gemacht. Aber das macht nichts, jetzt ist ja KI vor der Tür. Da brauche ich nur die Tür aufmachen, dann kommt die KI zur Tür rein. Ich mache gar nichts und es wird alles gut. Nur leider ist dem nicht so. Ihr wisst es besser als ich. Ich weiß es aber auch, weil wir dann da immer stehen und sagen, ja Christoph, mach da KI rein und dann brauche ich ja keine Zeit. Personal ist nichts, mach ja alles die KI. Nein, das tut sie nicht, wenn vorher die Prozesse nicht sauber digitalisiert sind. Das heißt, mich würde mal interessieren, aus der Profisicht Handwerker, aber eben der Profisicht auch der Digitalen, was ihr ja beides in dieser Rolle seid, wie blickt ihr auf KI, die ja auch in eurem Tool schon hilft, logischerweise? Warum ist dieser Hype da? Was bedeutet das für das Handwerk? Und macht das Handwerk nicht einen großen Denkfehler?
Ich sehe die KI als sehr machtvolles Werkzeug für die Zukunft. Ja. So, ich habe aber meine Unternehmen in der Vergangenheit fast vollständig automatisiert. Da gab es noch keine KI.
Genau.
Und ich habe die KI dafür auch nicht gebraucht. Grundlage für unsere Digitalisierung in meinem Unternehmen war immer eine klare Struktur, Standardisierung. Oh. Ich habe mich hingesetzt und habe gedacht, okay, wiederholt sich dieser Fall? Und wenn ja, kann ich den in eine bestimmte Form pressen? Und 80% waren Wenn-Dann-Abfragen. Und das ist das, was ich auch im Bauchgefühl mache. Ja, nur, dass ich es halt nicht wahrnehme. Ich mache Wenn-Dann-Abfragen. Und ich habe versucht, im Alltag diese Muster zu erkennen, niederzuschreiben und habe die versucht, immer wieder zu verbessern.
Wie hast du das gemacht? Das würde mich ganz, ganz interessieren, dieses Niederschreiben. Wie macht man das? Das wird zu Leuten draußen mitgeben.
Ja. Total einfach. Ja. Kann wirklich jeder, brauchst du keine Schulung für. Ich habe mich wirklich hingesetzt und habe einfach ein weißes Blatt Papier genommen und habe jede Tätigkeit, die ich gemacht habe, aufgeschrieben. Einfach. Das waren so die ersten 2 Wochen. Dann habe ich aufgeschrieben. du vergisst natürlich immer mal wieder was. Ja. Genau. Aber dafür machst du es 2 Wochen und irgendwann hast du die Liste voll und du merkst, das wiederholt sich. Dann sagst du, okay, jetzt habe ich alles aufgeschrieben. Jetzt habe ich 80-90% erwischt. Mhm. Und dann habe ich mir daraus eine Excel gemacht, habe mir die ausgedruckt, damit es ein bisschen schöner zu lesen ist, und habe dann immer einen Strich gemacht, wenn ich die Themen ausgewählt habe.
Okay, ja.
Und da habe ich erst einmal eine Matrix, ganz einfach, das hat keine Zeit gekostet, erarbeitet. Was mache ich denn wie oft eigentlich? Das war mir gar nicht bewusst. Ich habe dann Erkenntnisse gehabt, das kannst du dir nicht
vorstellen. Das glaube ich.
Und dann bin ich, also vom Groben ins Feine sozusagen, da habe ich mir das angeschaut, was ich am häufigsten mache. Und meistens waren es Dinge, die ich überhaupt nicht leiten kann. Mhm. Ja, und das waren immer so 5 Minuten, 10 Minuten, aber davon 20 Mal am Tag. Und ich habe keinen Bock drauf.
Ja.
Und dann habe ich mir genau das genommen und habe mir gedacht, okay, wo kommt das her? Was muss ich tun? Also wie viele Prozessschritte hat das nachher? Und dann habe ich das so Stück für Stück, immer mal, wenn ich Lust und Zeit hatte. Ja, das habe ich mich jetzt keine 2 Tage eingeschlossen. Und irgendwann habe ich dann so ein Muster drin gehabt und habe das immer versucht, auch wieder im Alltag mit einzubinden. Und irgendwann bin ich dann zum Stefan und habe dem das vorgelegt. Und jetzt braucht er einen Knopf, der das macht, und dann muss das. Und dann haben wir es einfach gemacht. Und dann habe ich wieder, dann muss ich es wieder trainieren. Dann hat es angewendet.
Nicht nach KI fragen, ne? Also wir fragen das alle, ja, was kann KI mir helfen? Nee, sondern vom Prozess her denken, eine Liste machen, ankreuzen und dann sehe ich ja, nicht, wo ich KI brauche, sondern was mich nervt und was weg muss. Und wie das wegkommt, ja, das ist eine 2. Frage. Ja, das kann ich mit Software lösen, das kann ich mit Automatisierung lösen. Vielleicht kann ich es auch irgendwann mit KI lösen, werden wir sehen. Ja, aber wir stellen so viel die Frage, wir müssen KI machen, wir müssen alle KI machen, anstatt die Frage zu stellen, wie kommt das vom Tisch runter, wie kommt das weg? Ich will es nicht mehr sehen, es ist automatisiert, es ist weggepackt und es läuft dann standardisiert. Ich muss mich nicht mehr drum kümmern und ich muss auch nicht ständig anfassen, was bei KI ein Denkfehler ist, ja. Ja, weil diese Systeme eigentlich ständig angefasst werden müssen. Das Modell ändert sich wöchentlich. Die Leute denken, ich kaufe das einmal, dann ist das so. Das ist im Moment nicht der Fall, sondern jede Woche musst du da ran und musst irgendetwas tun, weil das Modell nicht mehr da ist, sich geändert hat, was anderes kann jetzt. Das heißt, das ist sehr volatil, dieser KI-Markt im Moment. Das heißt, ich bin auch großer Fan davon zu sagen, lass uns Prozesse nehmen und wir visualisieren sie, du schreibst sie einfach untereinander, super geil, weißt du, dann machst du eine Strichliste und dann weißt du, was du tun musst. Finde ich klasse, so zu denken, ja. Wenn wir da mal reingehen in dieses Thema Automatisierung, dann ist eins meiner Lieblingsthemen gewesen, wo wir ganz viele Hackathons früher gemacht haben, das Thema Internet der Dinge. Und so sind wir auch ein bisschen zusammengekommen. Im ersten Gespräch haben wir uns auch über Internet der Dinge unterhalten, weil du baust Spielplätze und Spielplätze müssen gewartet werden und sind ja hochgradig anfällig für Vandalismus, ne? Und da passiert relativ viel auf solchen Spielplätzen, nicht nur mit Kindern. Also das ist ja eine ganze Menge los, auch hier, wenn man durch Leipzig geht. Und ich weiß, dass du sehr scharf darüber nachdenkst, wie Handwerk, wir haben das vorhin schon bei den Daten der Werkzeuge gemerkt, ne? Ich will, dass der Eiskratzer da drin ist, ja, dass du auch darüber nachdenkst, welche Objekte im Handwerk eigentlich Daten liefern, wenn ich sie ausstatte mit Sensorik, mit ein bisschen was drumherum, was man alles kaufen kann auf dem Markt. Wie ist deine Sichtweise auf dieses Thema Internet der Dinge? Was würde das denn für das Handwerk bringen, einmal für euer Geschäftsmodell, was ihr da habt? Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel diese Spielplätze. Was würdet ihr euch da ausdenken wollen? Und dann entstehen wieder interessante Daten für dich, die du ja nutzen kannst, um daraus das Produkt wieder weiter zu verbessern und da ja wieder Automatisierung zu bauen. Wir hatten, glaube ich, vorhin das Beispiel, der Spielplatz meldet sich einfach. Was würdest du machen?
Auch da wieder, es gibt ein Problem. Mhm. Ja. Und jetzt schaue ich auf die Ursache. Ja. Welche Ursache steckt dahinter? Und dann versuche ich, die Ursache zu lösen. Also nicht die Kopfschmerzen, die Symptome zu eliminieren, sondern die Ursache. Warum kriege ich die eigentlich, die Kopfschmerzen ständig? Und das ist beim öffentlichen Spielplatz genau dasselbe. Die haben alle einen wahnsinnigen Wartungsstau, bundesweit. Die Haushaltskassen sind leer, ist auch ein offenes Geheimnis. Und die Kommunen hängen an der Subventionsnadel. Ja, also die können sich nichts selber leisten. Die müssen für alles quasi erstmal Anträge stellen und dann hoffen, dass sie Fördermittel bekommen. Und das ist ein Armutszeugnis. Ja, also und mir ist es wichtig, dass ich, also es bringt mir nichts, wenn es mir gut geht, aber meinem Umfeld nicht. Ja, so deshalb liegt mir viel daran, das Umfeld positiv zu beeinflussen. Ja, also nicht nur mein Unternehmen, sondern auch was nach außen zu tragen. Und so gehen wir auch bei den Spielplätzen vor. Wir machen das seit 2019 und ich habe jeden Tag mit denselben Problemen zu tun. Aber keiner packt die an. Weder die Kommune noch die Dienstleister, die es gibt. Also nicht mal der Markt reagiert.
100.
Und das finde ich sehr traurig, weil wir sind hier in Deutschland, ein Ingenieurland. So, und irgendwie habe ich das Gefühl, so ein bisschen verlernt. Und ich habe es hinterfragt, warum gibt es die Probleme oder was ist die Ursache und warum gibt es die? Und am Ende des Tages ist die wie im Handwerk genau das. Ich habe keine Daten. So, ich habe Spielplätze oder Spielplatzgeräte aus verschiedenen Materialien, aus Holz, Metall, wie auch immer. Und die gehen kaputt. Das eine geht öfter kaputt als das andere. Ich habe die Anschaffungskosten, die hat jeder auf dem Schirm. Ja? Die sind irgendwo in der Buchhaltung gelandet. Aber was kostet mich die Unterhaltung für die nächsten 20 Jahre? Das heißt, ich komme gar nicht erst in die Lage, kluge Entscheidungen zu treffen. Ich kaufe im Zweifel das kostenintensive Schmerzgerät wieder ein, weil ich gar nicht checke, dass ich das schon dreimal für ganz viel Geld
repariert hast.
Genau. Mhm. Und das habe ich hinterfragt und habe mir gedacht, okay, was müsstest du tun, damit du die Daten nachher hast? Also haben wir auch wieder vom Groben ins Feine. Wir haben erstmal geschaut, okay, wo ist der Flaschenhals am größten oder wo musst du ansetzen, wo fängt der Prozess an? Und wir haben angefangen, die Dinge zu digitalisieren. Jetzt bekommt die Kommune von uns eine Verwaltungssoftware, ist nichts Neues. Ja, so Spielplatzkataster heißt das, das gibt es schon seit Jahren. Aber halt aus der IT-Denke, ja, viel zu kompliziert, mobil gar nicht anwendbar, geht nur mit VPN und Windows 98 Optik, ja, funktioniert nicht, wenn die Leute da bei 3 Grad Nieselwetter draußen auf den Spielplätzen unterwegs sind.
Ja. Funktioniert. Die Sachen erfassen müssen.
Ja. Richtig, genau. Also haben wir das komplett neu gedacht, modern gedacht, in eine Cloud gepackt, ja, also es ist mit allen Endgeräten erreichbar und haben dafür gesorgt, dass, also die Akzeptanz wieder von denen, die es anwenden müssen, das ist nicht der in der Verwaltung sitzt mit einer Tasse Kaffee bei 25 Grad,
Fußboden. Der draußen ist, genau.
Der draußen ist. Also haben wir geschaut, was sind seine Bedürfnisse und haben denen genau das gebaut, was der braucht, was denen hilft, was ihnen Zeit einspart. Der hat es dankend angenommen. Das hat sich von ganz alleine verkauft sozusagen. Und der gibt jetzt ganz freiwillig die Daten ein, die er sowieso eingeben muss. Ist es so, bei einem öffentlichen Spielplatz, der ist wie bei einem Fahrzeug. Der bekommt jedes Jahr TÜV. Und die müssen sogar einmal wöchentlich von einem autorisierten Mensch inspiziert werden und protokolliert werden. Ja, ist unser. Unklar. Ist aber auch richtig so, hier geht es um unsere Kinder.
Sicherheit.
Und da kann jeden Tag viel passieren, insbesondere Vandalismus. Und die müssen das Ganze protokollieren. Viele machen es falsch. Die protokollieren nicht richtig und es wiegen sich in der falschen Sicherheit, weil wir sind in Deutschland, wenn ich es nicht richtig protokolliert habe, bin ich voll in der Haftung drin. Ja? So, also wir haben da auch wieder einen Schmerz, den wir dann gelöst haben, indem er eine rechtssichere Dokumentation durchführen kann, über Smartphone in wenigen Sekunden. Also feiert er das total ab und er sammelt automatisch, ohne dass er es merkt, die wichtigen Daten. Das heißt, ich kann ein Ticket erstellen und wir haben noch eine Schippe draufgelegt. Wir haben gesagt, okay, da draußen die Bürger, die Eltern, Großeltern, die mit den Kindern
auf den Spielplätzen.
Genau. Warum machen die nicht mit? Das ist kostenloses Personal. Ja. Und die sind auch emotional befangen. Also wenn ihr Schützling sich an irgendwas verletzt,
dann geht's los.
Richtig, genau. Und die nutzen das. Dann haben wir auch da wieder hinterfragt, okay, es gibt Bürgermelder. Ja, es gibt Bürgermelder, die großen Städte haben das. Da gehst du auf die Homepage und da gibt's einen digitalen Bürgermelder. Und das haben wir analysiert und haben festgestellt, dass in den Kommunen teilweise über 1000 unbearbeitete, offene Tickets drin liegen, weil die Zuständigkeit nicht geklärt werden kann. Also hat sich wieder jemand einen Prozess einfallen lassen, der in der Praxis nicht funktioniert. Also haben wir, wie können wir es besser machen? Die Mutti sucht ja auch nicht erstmal auf einer Homepage irgendwo den versteckten Bürgermelder. Wir brauchen irgendwas Visuelles direkt auf dem Spielplatz. Also haben wir eine schöne, auffällige Stele eingebaut, wo ein QR-Code drauf ist und jedes Smartphone kann heutzutage einen QR-Code scannen. Also werden die schon visuell dazu eingeladen, es zu nutzen. Und jetzt melden die Tickets, die der Bauhofsmitarbeiter beispielsweise gar nicht gesehen hat.
Ja.
Hat keine Kinder, hat nicht so diese Emotion dabei. Jetzt kommt die Mutti, die ist im Zweifel jeden Tag auf dem Spielplatz, der Bauhofsmitarbeiter bloß einmal in der Woche. Und dann kriege ich jetzt plötzlich Daten rein, kostenlos, von meinen Bürgern. Und jetzt kann ich die tracken, jetzt kann ich die messen. Und jetzt habe ich Daten, jetzt weiß ich, wie oft geht welches Spielgerät, von welchem Hersteller, aus welchem Material, kaputt.
Genau.
Was kostet mich der Spaß? Und jetzt kann ich schon bessere Entscheidungen für die Zukunft treffen und jetzt hat es zur Folge, dass es automatisch besser werden muss. Also wenn wir jetzt mal 10, 20 Jahre in die Zukunft denken, dürfte jetzt das Problem oder die Ursache des Problems weg sein. Und so einfach kann es laufen. Ich brauche ein bisschen Zeit. Ja, also ich kann es nicht übers Knie brechen. Das ist ganz wichtig. Das geht vielen Handwerkern so. Die wollen eine Software haben und die muss alles können und das muss morgen funktionieren. Das funktioniert leider nicht.
Ich brauche ein bisschen Geduld.
Genau.
Sehr gut. Ja, also wir machen diesen Podcast ja auch ein bisschen für das Thema Unternehmertum. Also einfach mal was zu wagen, mal zu stoppen. So wie du es eben gesagt hast, das ist ein Problem, was ich da sehe. Auf dem Spielplan löse ich das Problem und lass mir was Pfiffiges einfallen. Ingenieursland, ne? Der eine hat die Idee, will Unternehmertum machen, der andere weiß, wie die Technik funktioniert und baut das einfach mal schnell zusammen. Ein bisschen Mut machen mal den Menschen da draußen. Wie sieht er das Unternehmertum in Deutschland? Was müssten wir eigentlich tun, um vielleicht auch mehr junge Menschen, die wenig Mut haben, unternehmerisch tätig zu sein, lieber angestellt irgendwo, dann diese 25 Grad nutzen. Ja. Wie kriegen wir die dahin, was zu tun in diesem Land? Was würdet ihr sagen?
Also wenn man jetzt nicht nur Personalnummer 1231 sein möchte und wirklich seine kreativen Ideen umsetzen möchte, muss man den Mut haben und das selber anpacken, weil in einem großen Unternehmen, da wird man immer nur eine kleine Personalnummer bleiben und die guten Ideen werden selten umgesetzt. Das habe ich selber erfahren, wenn man gute Ideen hat und man geht zum Vorgesetzten, dann ist das zusammen noch nie so gemacht.
Mhm, genau. Das ist schön, dass du das gesagt hast.
Mhm. Das kannst du dir gerne mal. Ich hatte auch mal ein Unternehmen, die hatten einen Ideenkasten-Ad.
Mhm, okay.
Die haben das vergessen, das abzurufen. Also die haben das nicht bei der Sekretärin.
Gar nicht ausgerufen, genau.
Man kann, Ideen hinschicken, aber es wurde halt nur mal ausgewertet.
Ja. Das ist geil. Traurig, ja.
Traurig, ja. Genau. Und wenn man halt nur so jung ist und die ganzen Ideen hat, klar, es sind viele Schnapsideen dabei, man ist halt jung und naiv, aber trotzdem aus diesen Ideen und aus diesem Spirit entsteht ja überhaupt erstmal was Neues.
Ganz genau.
Und da muss man den Mut haben. Und das ist natürlich, ja, ist ein schwerer Schritt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Aber wann, wenn nicht am Anfang, weil wenn man dann ein Haus und Kinder hat, dann wird es noch schwieriger da schon. Mhm. Also je eher man den Schritt wagt, desto einfacher ist es, weil die Verantwortung vielleicht noch nicht ganz so hoch ist mit den ganzen Kind und Kegel hat.
Und nicht zu lange warten vielleicht.
Vielleicht finanzielle Belastung oder finanzielle Verantwortung, die man dann hat im Alter mit einem Eigenheim oder so, ist es am Anfang das kalte Wasser, ja. Aber man kann halt selber schwimmen und muss nicht hinterher schwimmen.
Und ich glaube, dass gerade euer Bereich, so das Handwerk und ich tue wirklich was draußen mit Menschen zusammen, dass das ja was sein wird, was KI gar nicht angreifen wird. Sondern da brauchen wir eigentlich viel mehr. Wir haben noch über 200.000 offene Stellen im deutschen Handwerk gerade. Also da ist viel, viel Bedarf für junge Menschen und eben auch für Gründer. Ich glaube, es sind über 100.000 Unternehmen, die vor der Übernahme stehen, die im Moment nicht übernommen werden.
Riesenthema.
Ich denke, auch hier in Leipzig ein großes Thema. Da sich reinzuwagen, dann hat man ja vielleicht schon eine Struktur, hat nicht das ganz große Risiko vielleicht, aber kann da einsteigen, vielleicht ein paar Jahre was zusammen machen und dann was umsetzen, finde ich eigentlich immer eine klasse Geschichte. Aber dazu brauchst du eben solche Vorbilder, die einfach mal sagen, guck mal, so kannst du das tun. Und ich finde an euch beiden eben diesen spannenden Aspekt, das zu mixen, zu sagen, okay, ich habe dieses Unternehmertum und dieses Fachwissen und ich hole mir aber jemanden dazu, der diese digitale Denker nicht nur hat, sondern die tatsächlich zum Leben erweckt. Das ist ja dein Job, sozusagen runterzugehen an Rechner und zu bauen, zu verbessern, wieder zu dir zu gehen, dann zu den Mitarbeitern zu gehen und dann irgendwie nach 3 Wochen hat man einen neuen Prozessschritt da drin. Ja. Wenn man das ausprobieren will, was ihr da tut, euch zuschauen will, wie ihr das macht, wo muss man hingehen, wo kann man euch finden? Ihr fangt auch gerade an mit Social Media, wir sehen es hier an der Umgebung. Es wird gerade sozusagen nach draußen gebracht, weil darum habt ihr euch bisher, glaube ich, gar nicht so richtig gekümmert, musstet ihr nicht. Ja. Und jetzt wollt ihr aber die Welt damit ein bisschen bewegen und den Leuten Mut machen, wirklich dieses Thema anzugehen und einzusteigen. Wo findet man euch?
Ja, uns findet man auf Social Media, ja, Instagram, Facebook, LinkedIn. Man findet uns auch im Leipziger Land, im Leipziger Umfeld. Wir versuchen uns jetzt natürlich auch so ein bisschen nach draußen zu transportieren, weil es ist wichtig, darüber zu sprechen. Ja, wir hatten in der Vergangenheit wenig Zeit dafür, aber haben es uns jetzt zur Aufgabe gemacht, darüber zu sprechen. Ja, okay. Weil, wie, du hast es schon richtig gesagt, es gibt da draußen zwar viele Herausforderungen, aber verdammt viele Chancen. Und auch die Selbstständigkeit, das muss ja nicht immer gleich das große Kino sein. Ja, man kann auch kleine Brötchen backen. Erstmal nebenbei, nebenberuflich kann man sich ausprobieren. Und es gibt heutzutage so tolle Möglichkeiten. Ja, also das gab es vor 30 Jahren in der Form gar nicht. Also es gibt jetzt auch eine andere Mentalität, auch was das angeht. Und da gibt es hervorragende Möglichkeiten. Und du hattest es angesprochen, dieses Nachfolgeproblem im Handwerk.
Ja.
Und da kann ich nur an die Handwerker appellieren. Wenn ihr wollt, dass das, was ihr geschaffen habt in eurer Lebzeit und ihr habt niemanden, dann macht euer Unternehmen attraktiv. Also stellt es auf gesunde Beine. So, und die jungen Menschen, auch wenn das Nachsorgeproblem und Nachfolgeproblem nicht besteht, aber ihr braucht immer Nachwuchs. Und es ist doch, und das unterschätzen viele, die jungen Leute wachsen digital auf. Das heißt, die bringen eine Stärke mit, die man selber noch nicht hat. Macht die euch zunutze. Ja, also die Junggesellen, die jungen Azubis, ja, haben wir schon immer so gemacht. Das muss man dann halt mal weglassen und gibt denen etwas Spielraum und lasst die Leute entwickeln und gibt denen diese Verantwortung. Die nehmen die dankend an und die machen das verdammt gut. Man muss denen aber die Chance geben und auch ein bisschen Zeit geben.
Ja.
Und das ist ein unerkanntes Potenzial.
Das stimmt.
Ja. Viele tun sich schwer. Das ist auch verständlich, ja. Also, wenn ich jetzt 10 Jahre älter wäre, wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr in der Lage mitzukommen, ja, weil das alles zu schnell und zu rasant ist. Aber die jungen Leute sind damit aufgewachsen, die kennen es nicht anders. Und die fordern das auch ein. Und wenn ich das als Arbeitgeber nicht biete, dann habe ich keine Chance. Und auch die neuen Gründer, ja, die den Mut haben und sich gründen, die stellen sich von Anfang an digital auf.
So ist es, genau.
Die sind von Anfang an sichtbarer, die sind schneller, die sind zuverlässiger, und im Zweifel sogar noch günstiger, weil sie weniger Personal für das ganze Administrative brauchen. Und so schnell kann ich gar nicht gucken. Also das geht jetzt schnell. Ja, also die nächsten 5 Jahre wird sich viel bewegen.
Kommt da, glaube ich, der Wandel, das stimmt.
Genau. Mhm. Aber ich will jetzt nicht traumatisieren so oder Panik machen. Ich will einfach aufwecken. Es sind Chancen. Es gibt mehr Chancen als
Ja, genau, das glaube ich auch.
Die müssen nur genutzt werden.
Und die liegen, glaube ich, auch in den Prozessen. Wenn ich das nämlich gemacht habe und sozusagen vielleicht auch noch in den letzten 5 Jahren, bevor ich das Ding vielleicht übergeben will, da rein investiere und das mal glatt ziehe, und da habe ich ganz viele Anfragen von Leuten, die das an die eigenen Kinder geben. Ja. Die sagen dann, ja, das lohnt sich noch, für die eigenen Kinder machen wir das. Anstatt dass alle so denken und sagen, ja, das lohnt sich auch, wenn das nicht meine eigenen Kinder sind und ich will das vielleicht verkaufen oder ne, ich will da irgendwie noch einen Opulus für haben. Also ich würde da auch rein investieren, weil die junge Generation genau richtig, wie du sagst, es einfordern wird. Ja, die werden sagen, damit arbeite ich gar nicht mehr mit so einer Oberfläche. Ja, das, den Prozess kenne ich nicht. Das mache ich nicht. Das kann ich nicht. Ja? Ja. So. Und ich glaube, ja, du wirst recht haben, dass in den nächsten 5 Jahren da der große Shift kommt, dass sozusagen diese eine Generation über die andere drüber schwappt. Und dann ist sozusagen der Druck relativ groß. Deswegen, ja, anfangen, machen, ja, und vor allem zuschauen, erleben, wie das funktioniert, und ganz, ganz wichtig, mit den Mitarbeitern. Ich glaube, das ist heute nochmal deutlich geworden, nicht einfach draufschmeißen, sondern die Menschen mitnehmen und auch zuhören, was sie wollen, und diese Prozesse einbinden, dann haben wir da, glaube ich, ein gutes Ding. Wenn ihr jetzt 2 Wünsche frei hättet, jeder so an Politik, an Wirtschaft, an Leipzig, keine Ahnung, was würdet ihr euch wünschen, dass es euch als Unternehmern besser geht, weniger Bürokratie, mehr Digitalisierung? Was würdet ihr euch wünschen, wenn es einen Wunsch gäbe?
Schnelleres Internet wäre schon mal nicht
schlecht. Okay.
Oder überhaupt Internet? Ja. Weil das ist ja eigentlich so eine Grundvoraussetzung für die ganze digitale Welt, dass wir endlich mal aus diesem DSL-Zeitalter raus können, dass wir auch mal auf der Baustelle Empfang haben. Auch wenn da halt noch keine Straße ist, wir brauchen nur trotzdem Empfang.
Ja. Und fast erstmal wichtiger als die Straße ist das Netz.
Ja. Das ist die Grundvoraussetzung. Genau. Weil das ist so ein großes Manko, ja, beziehungsweise das ist so ein großer Wunsch. Das
merkt ihr draußen. Ja. Okay. Und bei dir?
Ich würde mir wünschen, dass die Regierung aufhört, den Mittelstand zu bevormunden. Mhm. Lass die machen. Ja. Die wissen es doch viel besser. Und der Markt regelt's. Ja. Hört auf damit. So, und gib den, wie soll ich sagen?
Also Freiheit.
Freiheit. Also hört auf, die zu ersticken, ja, in Bürokratie und allen Vorgaben, und das tut nicht gut, ja, und das sorgt am Ende des Tages auch, dass sich eben viele nicht trauen, selbstständig zu gehen, ja, weil die Auflagen so immens sind, ja, also vereinfachen, lasst es laufen.
Ja. Einfach machen, einfach. Nicht nur machen, sondern es auch vereinfachen, ganz, ganz deutlich. Und nicht auf KI dann wieder hoffen zu sagen, ne, wir machen jetzt noch mehr Bürokratie, weil KI macht das dann wieder weg. Nein, das wird so nicht passieren. Macht es lieber gleich besser ohne KI, dann haben wir da einen ganz guten Punkt. Also ich bin gespannt, was ihr beiden noch auf die Beine stellt. Das wird eine ganze Menge sein. Leipzig wird da lodern, ich merke das, ne, da ist viel los. Und ich finde es hier toll, dass noch so viele Flächen da sind, wo sich Menschen ausprobieren können. Ich komme ja aus einem Landkreis, wo vieles schon fertig ist, wo es nur noch ganz wenig Mikroflächen gibt, wo Menschen sich mal frei entfalten können und einfach mal was wirklich Neues denken können. Deswegen bin ich immer wieder gerne in diesen Gegenden, weil man so merkt, an jeder Straßenecke passiert irgendwas und irgendjemand baut was und hämmert und macht irgendwie was. Und ich glaube, auch im KI- und digitalen Bereich wird da eine ganze Menge passieren, und schön, dass das alles so wächst und blüht, finde ich total. Eine schöne Stimmung, die hier herrscht. Ja, schön, dass ich da sein kann, schön, dass ihr da seid. Und jetzt werden wir so ein bisschen nach draußen gehen und diese Geschichte mal erzählen. Viele Leute werden gucken, wir schreiben alles hier unten drunter in die Shownotes, und dann können die Leute euch folgen und mit euch in Kontakt treten und mit euch vielleicht was sowas machen und vielleicht auch einen Hackathon machen zum Thema Spielgeräte, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Wie entstehen da Daten, was kann man da alles tun, die Community einbinden. Also da stelle ich mir spannende Sachen vor. Mal sehen, was passiert. Vielen Dank, dass ihr da wart. Macht's gut.
Danke, Christoph.
Machen ist wie wollen, nur krasser. Also, Ärmel hoch und die digitale Welt von morgen bauen. Wenn euch die aktuelle Episode gefallen hat, hinterlasst euer Feedback oder schreibt einfach eine direkte Nachricht mit Vorschlägen zu Verbesserungen oder spannenden Themen für weitere Episoden.